Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wenn Sie wissen wollen, was die DDR-Flüchtlinge von uns erwarten und wie sie es zu Luxus, Job und Wohnung bringen wollen, dann lesen Sie Neue Revue, die große Zeitschrift, die Ihnen alles sagt, was Sie wissen wollen.
Zum Glück gibt's Neue Revue.
Heute neu.
Die Schlagzeile "Ungarischer Offizier, ich lasse alle Deutschen raus" hat zu leichtfertigen Fluchtversuchen geführt, die größtenteils missglückten. Dies hat bei den nach Budapest zurückgekehrten Deutschen aus der DDR zu Wut- und Zornesausbrüchen gegenüber Bild-Zeitungsreportern geführt.
Der Zustrom tut unserem Selbstgefühl gut und mancher fragt, nur ein bisschen im Spaß, was kostet die DDR, die kurven wir auch noch.
Das war mal zur Erinnerung, als es im Sommer 89 eine Flüchtlingswelle gab von DDR-Bürgern über Budapest, Prag, Warschau in Richtung Bundesrepublik und wie die bundesdeutschen Medien berichteten. Der letzte in diesem nicht repräsentativen Mix war Jürgen Engert, damals Chefredakteur Fernsehen des Sender Freies Berlin und Moderator des Politmagazins Kontraste. Ihn hören wir heute am Ende des Medienmagazins mit seiner Erklärung, warum sich die Politmagazine im Fernsehen geändert haben. Außerdem in der Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 25. Juli 2015. Nicht vergleichbar, neue Media-Analyse Radio und gemeinfrei oder nicht, Streit um Bilderrechte im Netz und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Was ja beim Fernsehen ein tägliches Ritual ist, das Ermitteln der Mediennutzung, sprich Einschaltquoten, wird aus technischen und methodischen Gründen beim Radio nur zweimal im Jahr in einem Tabellenwerk zusammengefasst durch die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse. Unter www.reichweiten.de kann man die Zahlen wieder ansehen. Sie sind am Mittwoch um 9 Uhr erschienen und auch herunterladen bei Bedarf. Und wenn man allerdings die Seite aufruft, dann ist da ein kleines Pop-up-Fenster zu sehen, wo sinngemäß drin erklärt wird, dass man die Zahlen nicht mit den Media-Analysen-Tabellen der Vorjahre vergleichen kann. Das heißt, die ACMA hat, das ist der eigentliche Hintergrund, eine neue Gesamtzahl, also ACMA ist die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, die diese Zahlen erhebt, hat eine neue Gesamtzahl von Menschen in der Bundesrepublik in ihr System eingepflegt. Ich fragte, weil das ein sehr ungewöhnlicher Vorgang ist, den ACMA-Vorstand Radio Dieter K. Müller, auf welcher Basis denn bisher gerechnet wurde?
Die ACMA rechnet ihre Zahlen immer auf Basis der amtlichen Statistik hoch. Die amtliche Statistik wird jedes Jahr im Rahmen des Mikrozensus vom Statistischen Bundesamt erhoben. Mikrozensus ist eine 1%-Stichprobe, in der jährlich aktuell die Bevölkerungsdaten ermittelt werden. Insofern, die amtliche Statistik ist Grundlage für das, was die ACMA macht. Nun wissen wir seit etwa 2 Jahren, dass die amtliche Statistik nicht mehr korrekt ist, weil im Jahre 2011 eine sogenannte Volksbefragung durchgeführt wurde. Nicht im klassischen Sinne wie in biblischer Zeit, sondern es war eigentlich eine Registerzählung, die unter dem Stichwort Zensus 2011 schon für viel Aufmerksamkeit in der Presse gesorgt hat. Vor 2 Jahren hat das Statistische Bundesamt erstmals Daten aus dieser Erhebung veröffentlicht und seit etwa 2 Jahren wissen wir also, dass die laufende Bevölkerungsfortschreibung in der Bundesrepublik etwa 1,5 Millionen Menschen zu viel beinhaltet hat, als nach Volkszählung, sprich Zensus 2011, tatsächlich in der Republik leben. Sprich, die amtliche Statistik war bisher immer um etwa 1,5 Millionen Personen überhöht.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wir haben jetzt das Jahr 2015, könnte es sein, dass auch diese Zahl von 2011 wieder nicht zutreffend ist?
Nee, das glaube ich weniger, ja, weil die Korrektur aus 2011 mit den laufenden jährlichen Fortschreibungen mehr oder minder passend sein dürfte. Diesen großen Fehler glaube ich nicht. Aber es kann sein, ja, dass auch in 10, 15, 20 Jahren die Realität wieder ein bisschen anders aussieht als die Bevölkerungsfortschreibung. Aber kommen wir darauf zurück, was ist schiefgelaufen oder was hat dazu geführt, dass in der amtlichen Statistik zu viel Menschen waren? Die letzte Volkszählung in der alten Bundesrepublik war in den 80er Jahren, in der ehemaligen DDR 1990. Das heißt, die Zahlen, mit denen wir heute arbeiten, sind vollkommen überholt gewesen. Und der Zensus 2011 hat festgestellt, dass etwa 400.000 Deutsche doppelt gezählt wurden. Doppelt gezählt, ja, weil entweder ein Berufstätiger seinen Arbeitsort woanders hat als den Wohnort und am Arbeitsort eine Zweitwohnung und wie auch immer, er wurde zweimal in der Statistik erfasst. Das Gleiche gilt auch für Studenten, noch beim elterlichen Wohnsitz angemeldet, aber die Studentenbude in einer anderen Stadt oder einem anderen Bundesland und schon gab es Doppelzählung. Das waren etwa 400.000. Hinzu kommen etwa 1,1 Millionen Ausländer, die zu viel in der Statistik waren, weil sie irgendwann hier im Lande waren, sich angemeldet hatten, aber vergessen hatten, sich abzumelden, als sie die Bundesrepublik verlassen haben. Deshalb etwa 1,5 Millionen Menschen zu viel in der Statistik. Diese konnten jetzt erstmals mit dieser Media-Analyse korrigiert werden.
Aber mit welchem Effekt letzten Endes? Also was verändert sich? Nehmen wir mal den Fall, das Mediennutzungsverhalten hat sich gar nicht geändert, nur die Einwohnerzahl. Welchen Effekt gibt es dann?
Das ist ganz einfach. Angenommen, ein Sender hat in Berlin eine Reichweite von 10%. Berlin hat knapp 5% Bevölkerungsverlust. 10% wären für Berlin etwa 300.000 Hörer am Tag. 5% weniger Bevölkerungspotenzial bedeutet ja bei 10% Reichweite, ohne dass sich das Hörverhalten geändert hat, werden aus 300.000 Hörern am Tag 285.000. Das ist der ganz banale Effekt.
Das ist natürlich dann auch auswirkend dann letzten Endes auf den Tausender Kontaktpreis bei der Werbung, denn der rechnet ja nicht nach Prozentzahlen, sondern nach tatsächlichen Leuten, nach Menschen, die zuhören.
Ja, das ist richtig. Der TKP ändert sich. Aber es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, ja, die knapp 5% Bevölkerung zu viel in der Statistik, die verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle Altersgruppen. Deshalb kann man auch nicht immer bei jedem Sender sagen, ja, die Hörerzahl geht um 5% zurück, weil der Bevölkerungsunterschied ja nach einzelnen Zielgruppen anders ausfällt. Sprich, ja, auch in Berlin-Brandenburg hat die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen um rund 10% abgenommen. Auch die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen ist um ja etwa 8% zurückgegangen.
Also kann man auch sagen, dass letzten Endes man dann vielleicht doch dazu gewonnen hat, obwohl die Zahl konstant ist.
Richtig, ja. Das kann sein. Deshalb lässt es sich ganz schwer ja trennen, welcher Effekt kommt von der Methode und welcher Effekt ja kommt durch Marktveränderung, also wirklich verändertes Hörverhalten. Also überdurchschnittliche ja, Bevölkerungsrückgänge sind auch ja im Gebiet Berlin-Brandenburg bei den Altersgruppen 20 bis 29, 40 bis 49. Überdurchschnittlicher Rückgang bei Personen mit einfacher Schulbildung, überdurchschnittlicher Rückgang bei Nicht-Berufstätigen und in Brandenburg ja auch ein überdurchschnittlicher Rückgang in Gemeinden zwischen 100 und 500.000 Einwohnern, also vermutlich hier Potsdam und die anderen Städte, ja, sind im Bevölkerungsrückgang am deutlichsten betroffen, weniger die ländlichen Gebiete. Und wenn es natürlich Sender gibt, die genau dort ihre Hörerschwerpunkte haben, dann haben die allein durch diesen statistischen Effekt einen größeren Rückgang als die rechnerischen 5% im Schnitt.
Und mit der Fehlerquote sage ich jetzt mal nicht genug, denn Sie haben zum ersten Mal angerufen, auch Benutzer von Mobilfunktelefonen. Welche Erfahrungen haben Sie dadurch gewinnen können? Wurden denn mehr jüngere Menschen nun erfasst?
Ja, es wurden mehr jüngere Menschen erfasst. Ja. Das Verblüffende ist, also in Berlin-Brandenburg wurden etwa 10% der Interviews per Handy durchgeführt. Viel mehr kann man schlecht machen, weil sich die Handyrufnummern nicht regionalisieren lassen. Also man kann nicht Handynummern auswählen, die nur in Berlin sind. Geht nicht. Ja. Die Erkenntnis, die man dabei gewonnen hat, ja, es geht, ein MA-Interview per Handy durchzuführen, aber überraschenderweise sind die meisten Interviews zu Hause durchgeführt worden. Und ein Großteil der Interviews hätte auch über Festnetz durchgeführt werden können, weil die Personen zu Hause waren. Es wurden allerdings auch Personen erreicht, die mit Festnetz nicht erreichbar sind. Beispielsweise jüngere Ein-Personen-Haushalte, sprich ja, Studentenbuden oder junge Berufstätige, ja, die irgendwo alleine kleine Wohnung haben. Also insofern, es wurden auch Personen erreicht, die nicht über Festnetz erreichbar sind. Aber der größte Teil ja, wäre auch über Festnetz erreichbar gewesen. Und das Verblüffende dabei ist, ich nehme an, dass viele nicht ans Festnetz gehen, beispielsweise wenn jüngere Personen noch bei Eltern wohnen. Wenn das Telefon klingelt, denkt man, das kann nicht für mich sein, weil mich ruft ja niemand auf Festnetz an. Wenn aber in der Hosentasche das Handy vibriert, dann geht man ran, weil man weiß, das ist für mich. Heißt in der Struktur, Herr Wagner, heißt in der Struktur, es wurden mehr jüngere Personen erreicht als bei ausschließlicher Festnetzstichprobe. Insofern ist auch die Volatilität der jünger positionierten Sender mit geringeren Hörerschaften etwas stabiler geworden. Heißt, es gibt nicht unbedingt mehr Hörer, aber die Schwankung ja, wird geringer.
Haben Sie das mal rausgerechnet, damit man auch mal vergleichen kann, ob tatsächlich die Mobilfunkbefragung zu Verwerfungen vielleicht bei Sendern führt, die sich eher an das ältere Publikum richten?
Nein, das kann man nicht rausrechnen. Also Mobilfunkstichprobe und ja, Festnetzstichprobe ergänzen sich recht gut. In der Festnetzstichprobe kriegt man sehr gut ja, die Personen ja, ab 40 kriegt man sehr gut mit der Festnetzstichprobe. Mit der Mobilstichprobe kriegt man besser als mit der Festnetzstichprobe Personen, die jünger als 40 Jahre sind. Aber auch Senioren haben am Handy ein Interview gegeben, weil man weiß ja nicht vorher, wie alt die Person ist, die man anruft.
Haben Sie noch einen Tipp für Programmverantwortliche, die jetzt mit dem Zahlenwerk ja nicht so viel anfangen können wie bei den letzten Befragungen, wo man ja vergleichen konnte? Gibt es da irgendeine Empfehlung, was man mit diesen Zahlen außer der Werbekontaktpreisermittlung machen kann?
Ja, man kann sich schon die Prozentwerte angucken. Also nicht die absoluten hochgerechneten Hörerzahlen, sondern die Prozentwerte. Deshalb habe ich das Beispiel auch gebracht. Ein Sender, der in der Vergangenheit 10% Reichweite in Berlin hatte und heute auch 10% Reichweite in Berlin hat, ja, der kann davon ausgehen, er ist stabil geblieben.
Ja, dann hören wir doch mal, wie die Programmdirektorin des RBB, Claudia Notelle, dazu sich positioniert. Ich bedanke mich erstmal bei Dieter K. Müller. Er ist der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse Radio. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit.
Dankeschön, Herr Wagner.
Für Radio 1 sind die Zahlen der neuesten Welle der Medienanalyse Radio 2015 89.000 Hörerinnen und Hörer in der Durchschnittsstunde. Das ist eine Tagesreichweite von 6,5%. Antenne Brandenburg hat die Spitzenposition unter den Radiosendern in der Region. Laut Medienanalyse ist das Inforadio in Deutschland erfolgreichstes Nachrichtenradio. Dazu hören wir gleich noch was. Und Radio Berlin 88.8 erreicht auf dem Markt einen zweiten Platz in Berlin. Das sind ja die Wasserstände und Tauchtiefen, die alle halbe Jahre zu vermelden sind. Wir haben eben gehört, dass man eigentlich nicht vergleichen kann, wie war es denn vorher und ist das jetzt eine Steigerung oder ist das ein Verlust, wenn man konstant geblieben ist. Ich fragte die Programmdirektorin des RBB, Dr. Claudia Notelle, was sie nun eigentlich aus diesen Zahlen herausliest und ob sie sich dann da überhaupt freuen kann, diese Zahlen zu lesen, zum Beispiel Antenne Brandenburg weiterhin an der ersten Stelle.
Natürlich begeistert mich die Zahl. Es ist doch großartig, wenn wir in diesem Radiomarkt, der so umkämpft ist wie kein anderer in Deutschland, für Berlin und Brandenburg den Marktführer stellen. Und das sind ja Zahlen, die gelten. Wir haben die meisten Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde mit Antenne Brandenburg und darüber freue ich mich erstmal absolut. Dennoch gucken wir natürlich genau hin, was hat sich verändert, wo müssen wir jetzt auch mit der neuen Grundgesamtheit nochmal anders hinschauen. Und der andere Punkt ist ja, in Tagesreichweiten kann man ja durchaus Vergleiche ziehen, denn das sind ja Prozentzahlen und da kann man schauen, was hat sich verändert, wie tut sich das. Also alles in allem für uns eine Medienanalyse, über die wir uns als RBB freuen können. Es ist ja nicht nur Antenne Brandenburg mit einem Programm, mit dem wir gut dastehen, sondern Radio Berlin in Berlin auf Platz 2. Das ist ein schönes Ergebnis und ganz besonders freue ich mich auch darüber, dass Inforadio so einen großen Sprung nach vorn gemacht hat und im deutschlandweiten Vergleich das best eingeschaltete Nachrichtenprogramm ist.
Das galt schon öfter mal, dass man diesen Titel vergeben konnte. Aber gucken wir doch nochmal ganz genau hin. Wo sehen Sie denn als Programmdirektorin vielleicht sogar Handlungsbedarf?
Na, ein Dauerthema, mit dem wir uns beschäftigen, übrigens jetzt auch unabhängig von der neuen Grundlage, ist die Frage nach den jungen Hörerinnen und Hörern. Was tun wir da? Wie gewinnen wir die? Wir müssen ja immer wieder neu sozusagen die nachwachsende junge Generation davon begeistern, Radio zu hören und natürlich ganz besonders bei uns Fritz zu hören. Aber wir freuen uns auch, wenn die Antenne Brandenburg, Inforadio, Radio Berlin hören. Aber ganz gezielt haben wir ja unser Programm Fritz und da ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wie stellen wir das auf? Wie sortieren wir uns? Welche Themen setzen wir? Wie verändert sich der Musikgeschmack? Welche Erwartungen hat die Generation ans Radio? Dennoch sind wir auch da froh, dass wir mit Fritz unter den jungen Radios so gut dastehen.
Allerdings, die Medienanalyse gibt da vielleicht nicht so allzu viel her. Das Medienmagazin hat zum Beispiel in der Altersgruppe 14 bis 49.000 Hörer dazu gewonnen, insgesamt 2.000 Hörer verloren. Nun weiß man nicht, warum. Ist das nun die neue Grundgesamtheit? Ist das möglicherweise auch, weil Mobilfunk Menschen angerufen wurden, dass deswegen so ein kleiner Sprung da ist? Oder ist das überhaupt nicht relevant, weil die Streuung, die Fehlergröße der MA das gar nicht richtig abbildet, ob das ein Zuwachs ist oder nur ein Zufall? Wie gehen Sie jetzt damit um? Also wenn Sie gerade so eine Sache beurteilen wie mit Fritz, ist es da nicht vielleicht ratsamer, ein völlig neues, junges Programm zu starten und Fritz alt werden zu lassen? Ist das nicht einfacher?
Nein, ganz sicher nicht, weil Fritz ist ein junges Programm und das muss sich immer wieder verjüngen und immer wieder schauen, die richtig junge Zielgruppe, die ab 14-Jährigen, vielleicht auch die ab 10-Jährigen zu gewinnen für das Programm. Sonst könnte man ja auch sagen, alle 5 Jahre altert ein Programm und wir setzen wieder eins unten nach. Ich glaube, dass das nicht die Lösung ist, sondern es muss die Aufgabe der Verantwortlichen bei Fritz sein, der Redakteure, der Moderatoren, zu schauen, wie gewinnen wir die jungen Hörerinnen und Hörer. Was die Handynutzung und die Grundgesamtheit angeht, ja, immerhin sind es 80.000 Interviews, die in ganz Deutschland gemacht wurden. Das ist schon eine sehr große Zahl. Und ohne dass wir genau wissen, und ich glaube, wir werden es auch nicht genau wenigstens in diesem Schwung genau erfahren, welche Handys wo registriert waren und auf was einzahlen, liegt ja doch nahe, dass über Handy Befragte eher die jüngeren Programme hören, sodass wir denken, dass das durchaus Auswirkungen haben könnte. Auf Fritz, auch auf Radio 1 und damit natürlich auch aufs Medienmagazin.
Mhm. Eigentlich ist ja die Medienanalyse optimiert worden, Werbung zu verkaufen. Abgefragt wurden ja auch werbefreie Programme, wie zum Beispiel das Kulturradio. Wie sind Sie da zufrieden mit der Akzeptanz gemessen durch die Medienanalyse?
Wir wünschen uns natürlich immer mehr Hörerinnen und Hörer, das ist klar. Und ich denke eigentlich, dass gerade in einer Region wie hier Berlin-Brandenburg auch noch mehr Kulturinteressierte sind, die wir erreichen können mit diesem ganz gezielt klassik-kulturorientierten Programm. Da ist allerdings auch die Frage der statistischen Schwankung ein großes bei so wenig, die dabei erreicht werden. Also ich freue mich über die Hörerinnen und Hörer, die wir da haben, hätte aber gern noch ein paar mehr.
So, Claudia Notelle, RBB-Programmdirektorin. Ein Tweet noch schnell von Robin Dabas. Schöner Statistikexkurs im Medienmagazin, kurz vor meiner Prüfung in empirischer Sozialforschung. Danke. Gern geschehen, das war im Rundfunkbeitrag mit drin, damit Sie auch ein bisschen transparent erfahren, womit wir es zu tun haben als Radiomacher. Und noch eine Zahl hinterher, 8. Dezember 2015.
Dietmar Wischmeier ist wieder da.
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sprach einst Gott. Aber warum so viele und so Bekloppte? Immer öfter kann man die ganzen Artgenossen einfach nicht mehr sehen. Es reiht sich Mensch an Mensch, wohin man auch schaut. Eine Überdosis an biologischen Engverwandten hält keine Sau aus. Ich bereite Sie auf das ungewollte Aufeinandertreffen mit Artgenossen im Alltag vor. Wir begegnen einen Abend lang Glasermeistern, Online-Helden, Agro-Rentnern, Tierfreunden, Hochzeitsgästen, Landbewohnern und Vorstadtstritzis. Und das Publikum darf sich bei deren Anblick oder ihren Geschichten wohlig gruseln.
Dienstag, 8. Dezember, Berlin, Postbahnhof.
Mehr Infos wie immer auf radio1.de.
Achtung Artgenosse, kommen Sie in den Mitmenschen Zoo. Radio 1, nur für Erwachsene und möglichst nicht rumnerven, wenn's geht.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich werde mal gleich ein rechtefreies Foto schicken von meinem nächsten Studiogast Daniel Buß, der über Probleme mit Fotos im Internet gleich was Kurioses erzählen wird. Kollege Buß beschwert sich gerade, weil das Foto, das ich als rechtefrei deklariert habe über Twitter, gefällt dir nicht. Warum nicht? So siehst du nun mal aus.
Na, da hätten wir uns noch mal Mühe geben können. Wir beide.
Ja, jetzt stehst du bald auf Wikipedia damit.
Ja, großartig.
Aber das ist jetzt nicht das Problem, deine Eitelkeit und inwieweit Wikipedia das Foto verwenden darf. Ich habe es jetzt freigegeben als, wie sagt man, als Urheber, ne? Ich bin der Urheber dieses Fotos, klar. Genau. Aber daran merkt man, dass es ein ziemlich kompliziertes Thema ist. Derzeit geht es im Mannheimer Museum um einen anderen Streit mit Wikipedia. Und den hast du recherchiert. Worum geht's da genau? Das ist kurios, eigentlich, weil es gar nicht um wirklich ein Foto geht.
Ja, genau. Es geht nämlich eigentlich um ein Bild, das gemalt wurde. Das zeigt Richard Wagner. Das ist entstanden 1862, das ist also schon ziemlich lange her. Der Maler Cäsar Willich ist seit 129 Jahren schon tot und eigentlich ist ja die Regel, dass 70 Jahre nach dem Tod eines Künstlers seine Werke gemeinfrei werden, also sie praktisch die Öffentlichkeit nutzen kann.
Ja, eben. Und damit ist das Problem erledigt. Danke, Daniel Buß.
So einfach ist es leider nicht, denn das Mannheimer Museum, dort hängt das Original letztlich, also die Malerei, meldet nun Ansprüche an und zwar nicht für die Malerei an sich, die hängt da ja auch nur als Einzelexemplar, als Original, sondern für die Fotos davon, die sich auf einer Plattform finden, unter anderem Wikimedia Commons, also aus dem Wikipedia-Kosmos, sage ich mal, vereinfacht gesagt. Und der kritische Punkt bei all diesen alten Schinken ist ja die Digitalisierung. Denn die eigentlich analoge Kunst, die muss ja für die Verbreitung in der digitalen Welt irgendwie eingescannt oder fotografiert werden. Und das hat in dem Fall ein Hausfotograf gemacht. Und da ist die große Frage, ist jetzt dieses Foto des eigentlichen Originals, ist das nun schutzwürdig wiederum oder nicht?
Für das Museum ist die Sache klar, die lässt abmahnen. Die Rede ist von Wikipedia und einzelnen Seiten. Das heißt aber, eine habe sogar ihren Betrieb eingestellt?
Genau, das ist eine Seite, die hier in Berlin entstanden ist, Musical und Co., also ich sag mal so ein Musikbildungsportal für Kinder, eine ehrenamtlich eingerichtete Seite. Die Betreiberin Gabriele Sindler habe ich heute Mittag in Schöneberg getroffen und sie zieht die Notbremse.
Ein Anruf hätte genügt, die Sache wäre erledigt. Es kam kein Anruf, es kam kein Brief, es kam keine E-Mail, was für alle Beteiligten deutlich billiger gewesen wäre, sondern ein anwaltliches Recht. Forsches Schreiben mit der Forderung, 850 Euro zu bezahlen. Da wir ein kostenloses Portal sind und auch werbefrei sind, heißt das, wir haben ja überhaupt gar keine Einnahmen. Wir haben aber Kosten, Server, URL, verschiedenste Dinge. Das bedeutet, dass eine solche Abmahnung den Fixkostenetat für ein Jahr einfach aufrisst. Und da kann man sich das leicht ausrechnen, wenn das noch ein zweites oder drittes Mal passiert, dann... Also es geht einfach nicht.
Also die Mannheimer Museen, die mahnen letztlich ab, weil sie eben Ansprüche geltend machen über ihren Rechtsanwalt, der auch hier in Berlin sitzt. Und es gibt andere, die durchaus auch schon eingeknickt sind, die nicht sagen, wir zahlen das nicht und Widerstand leisten, so wie Gabriele Sindler das jetzt auf dem Weg versucht. Ein anderes Beispiel, da ist die Rede, es sind Dutzende, die solche Abmahnungen von den Mannheimer Museen bekommen haben sollen, ist der kleine Leipziger Sender Detektor FM, der ja hier häufiger im Programm schon mal Thema war, die haben auch eine Unterlassungserklärung, eine sogenannte, abgegeben, also haben erklärt, dass sie das Bild nicht weiter verbreiten werden, ist auch aus dem Netz genommen und die Kostennote des Anwalts auch bezahlt, wie mir der Geschäftsführer von Detektor FM, Markus Engert, erzählt hat.
Für uns war es am Ende jetzt nicht anders möglich, auch weil uns von der Gegenseite eine Kommunikationskultur entgegengeschlagen ist, die uns gezeigt hat, dass man mit uns nicht mehr weiter diskutieren möchte. Das war für uns der Weg, der den geringsten potenziellen Schaden für unser Projekt ermöglicht. Was uns wirklich bitter aufstößt, ist jetzt jemanden, der diesen Pfad fährt, irgendwie noch Wasser auf die Mühlen gegeben zu haben. Das finden wir außerordentlich schade und wirklich nicht schön.
Das ist wirklich, also das kann man verstehen, aber andererseits muss man auch das Museum verstehen. Vielleicht, was sagen die?
Ja, die ziehen ihre Sache durch, obwohl das jetzt auch in der Öffentlichkeit Thema geworden ist. Also jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, auf die Reputation des Museums letztlich abzielt. Deren Argumentation ist unter anderem, dass das Museum ja auch von Steuergeldern bezahlt ist und also auch wirtschaften muss und Einnahmen generieren muss, etwa für Nutzungsrechte. Und die Kollegen vom SWR wiederum haben den Direktor in Mannheim gefragt, Alfred Wizorek.
Es kann ja eigentlich nicht sein, dass etwas das von einem Fotografen einfach mal irgendwie durch einen Dritten als gemeinfrei erklärt wird, ohne dass zum Beispiel der Fotograf seine Zustimmung dazu gegeben hat. Wir wollen, dass die Leute die Anfragen an uns richten und wir darüber entscheiden. Wir brauchen nicht Wikipedia als das Medium, das die Entscheidung fällt. Das tun wir hier selber.
Da muss man nur sagen, das ist ja nicht wirklich als Foto erkennbar. Das ist so ein Grenzfall möglicherweise, sondern
also das ist das Bild tatsächlich ganz sauber abfotografiert.
Genau, eine Reproduktion eigentlich. Genau. Ja, aber das ist ja dann, das Gemälde tritt ja in den Vordergrund und die Fotografie als Medium der technischen Übermittlung eher dann doch wird unsichtbar, sage ich mal. Zur Entschuldigung der, die dachten, das kann man einfach so kopieren. Aber wie verhält sich nun Wikipedia?
Ja, da habe ich nachgefragt bei Christian Rickerts, der ist Vorstand des Vereins Wikimedia Deutschland. Wikipedia an sich ist ja keine Unternehmung. Es gibt also Fördervereine wie Wikimedia Deutschland, relativ groß hier in Berlin. Und er hat mir erklärt, wozu das führen könnte, wenn jetzt tatsächlich diese, ich sag mal, noch rechtlich Grauzone in Deutschland zugunsten des Museums ausgeurteilt würde.
Man sagt, nach einer gewissen Zeit verliert ein Werk im Prinzip den Schutz, damit es jeder nutzen kann. Wäre ja jetzt im Prinzip diese Auffassung, also wenn sich die Auffassung des Museums durchsetzen würde, im Prinzip eine Verlängerung dieser Schutzfristen durch die Hintertür. So, und jede Verwendung von eigentlich gemeinfreien Werken müsste in Zukunft überdacht werden, da eine Weiterverwendung ja immer irgendwie eine Reproduktion, also eine Kopie, eine Fotografie oder ein Scan vorausgehen muss. Und dann müssten in der Tat die Nutzung von digitalen Kopien, zum Beispiel auf der Wikipedia, beendet werden, wenn die Personen, die diese Digitalisierung gemacht haben, dem nicht zustimmen würden.
Also das riecht nach einer richtigen juristischen Auseinandersetzung. Mhm. Wie ist da der Ablauf?
Also tatsächlich hat Gabriele Sindler nun einen Gerichtstermin hier in Berlin beim Amtsgericht Anfang September. Also sieht so aus, als wird es zumindest ein erstinstanzliches Urteil letztlich geben und das durchprozessiert werden. Gabriele Sindler von dem kleinen Musikbildungsportal will nämlich tatsächlich Widerstand leisten, anders als zum Beispiel Detektor FM. Auch gegen Wikimedia Deutschland ist eine Klage angekündigt seitens des Museums. Die ist offiziell noch nicht eingegangen, aber damit wird gerechnet. Es gibt Verlautbarungen in der Hinsicht. Und was es jetzt letztlich braucht, ist sowas wie Rechtssicherheit, also ein Grundsatzurteil. Das heißt jetzt für die Betroffenen, die Abmahnung bekommen haben, die da Widerstand leisten wollen, dass das Risiko steigt, weil das eben oft dann in die Instanzen geht, bis zum BGH schlimmstenfalls. Das kann teuer werden und vor allen Dingen auch dauern, durchaus einige Jahre. Und für uns Nutzer heißt das, dass der Umgang mit gemeinfreien Bildern, also alten Werken, deren Schutzrechte eigentlich abgelaufen sind, aber die fotografiert oder eingescannt wurden, letztlich ein Risiko bleiben kann.
Auch das Nutzen überhaupt fremder Fotos, auch wenn da eine CC-Lizenz ist, das kann auch ein Irrtum sein oder ein Druckfehler oder sonst was.
Ganz anderes Fass, aber man muss da ziemlich vorsichtig sein, auch wenn man sich bedient auf Portalen wie Wikipedia oder Wikimedia Commons, wo oder das Faker, eigentlich sehr sauber dokumentiert ist, die rechte Situation. Aber man sieht jetzt daran, an dem Streit, dass nicht unbedingt das, was Wikipedia sagt, in der, sagen wir mal, sauber durchgeht. Da kann es durchaus auch zu Problemen kommen.
Meint auf jeden Fall Dani Buß. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Willkommen bei Kontraste.
Guten Abend, guten Abend, guten Abend, meine Damen und Herren. Heute erzählen sich die Leipziger zur Illustration ihrer Gegenwart einen Witz. Eine Frau kommt ins Kaufhaus. Gibt's hier keine Gardinen? Antwort des Verkäufers. Hier gibt's keine Möbel, keine Gardinen, gibt's einen Stock höher.
Das war Jürgen Engert in einer Kontraste-Sendung des Senderfreies Berlin. Die Sendung moderierte er von 1984 bis 1998. Danach war er Gründungschef zusammen mit Uli Deppendorf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim ARD-Hauptstadtstudio. Er ist seit 2001 pensioniert und hat dadurch ja auch einen gewissen Abstand, was die ARD betrifft. Und so war es auch am Rande einer Veranstaltung im Potsdamer Filmmuseum zusammen mit der Deutschen Gesellschaft, als es um die Medienwende ging. Nur allzu natürlich, dass ich ihn am Rande nach der Veranstaltung fragte, wie er die ganze Diskussion um die Politmagazine einschätzt. Sie haben es ja vielleicht im Medienmagazin verfolgt. Bernd Gäbler hat im Auftrag der Otto Brenner Stiftung eine Studie verfasst. Am Anschluss der Analyse mehrerer Politmagazine ist die These von ihm formuliert worden, zurück zum eigentlichen Etikett der Politmagazine, nämlich Politmagazine. Sie seien viel zu verwässert durch ja, Lebenshilfe, durch Gesundheitstipps und so weiter und so fort. Und man müsse doch wieder Hardcore-Politik machen. Ich habe ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Woche im RBB-Sendezentrum interviewen können, als ich ihn mal um eine Einschätzung bat, und das ist jetzt so eine Art kleiner Kurzvortrag geworden, was er für Ursachen ausmacht, warum sich die Politmagazine überhaupt verändert haben.
Wir haben seit 1990 nicht nur die deutsche Einheit, sondern wir haben von diesem Zeitpunkt an eine Revolution sondersgleichen in der Gesellschaft, aber auch in der ganzen Welt. 1990 sind die Leute ja auf die Straße gegangen, haben gejubelt etc. etc. in dem Gefühl, nun sei der ewige Frieden, alle in eins nun die Hände, jetzt haben wir die Probleme eigentlich gelöst. Es gibt nicht mehr den Kalten Krieg, nicht mehr Ost-West, sondern wir sind alle eine große Familie. Ganz großer Irrtum, den wir übrigens nicht geteilt haben, auch nicht in dem Magazin, sondern es haben sich divergierende Interessen gebildet. Also es gibt nicht mehr die einfachen Lösungen. Sie können es festmachen an auch Publikation. Gehen wir mal in den Printbereich. Der Spiegel war ein tatsächliches Leitmedium, aber in der alten Bonner Republik. Das ist er nicht mehr. Er ist ebenso, was das, was der Gebler sagt, natürlich kann er zum Spiegel gehen und sagen, Kinder, ihr wart mal ungeheuer politisch und habt die ganze Bundeswehr erschüttert und euer Herausgeber oder Chefredakteur ist sogar ins Gefängnis gekommen. Konrad Ahlers saß ebenfalls. Na, da müsst ihr mal ran. Ja? So einfach ist es nicht. An einem Schreibtisch kann ich das ganz einfach sagen. Da müsst ihr mal kräftig mal zuschlagen und den Schäuble mal in die Karotte nehmen. Na, da kann ich noch drüber lachen. Denn sie haben nicht Griechenland. Ganz aktuelles Beispiel. Wer hat denn diese eine Lösung? Und wer kann von sich behaupten, seine Lösung würde zu einer Stärkung der Europäischen Union führen, weiß keiner. Flüchtlingsproblem. Ja, wer hat die Lösung? Sagen wir, also ja, die vom Kosovo und die Albaner und Sinti und Roma werden nicht verfolgt, also nehmen wir nur die anderen. Die Guten ins Töpfchen und alles solche. Natürlich sollten die politischen Magazine politisch sein. Sie sind eine Zeit lang dann in diese Lebenshilfe gegangen, zu sagen, dem Einzelnen, dem es an Orientierung fehlt oder der Hilfe braucht, zu unterstützen, also so ein Kummerkasten zu sein. Da ist sicher es sinnvoll nachzubohren, also das, was man investigativ nennt. Aber auch dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Medienlandschaft geändert hat. Wir tun so, also wenn du sagst, also die politischen Magazine sollen so und so sein. Ich muss das Umfeld sehen. Ich muss es sehen, dass heute eine Öffentlichkeit in einer viel größeren Breite da ist. Und die Verunsicherung auch in der Medienlandschaft selbst. Schauen Sie sich doch an, mit welcher Schnelligkeit heute, und zwar als alleinigen Maßgeber, politische Themen abgehandelt werden. Innerhalb von 3 Tagen. Und nach 3 Tagen Schluss. Wer treibt die nächste Sau durchs Dorf? Die Gründlichkeit wird häufig geopfert der Schnelligkeit. Man sagt, ja, wir können da nicht hinterherhängen, die anderen sind da schon weit weg von uns. Ja? Und dann wird Schnelligkeit zum Selbstzweck. Und das ist ein ganz großes Problem für die publizistische Landschaft, aber natürlich auch für ihre Öffentlichkeit. Wie werde ich informiert? Wo kann ich mich informieren? Denjenigen, die endlich von ihrem Plapperstau befreit sind und im Internet alles da frisch von der Leber weg und dann reagieren die mit, sie sehen doch da, wer wäre früher auf die Idee gekommen, wenn Leserbriefe hätte so viel kommen können, wie auch immer, dann zu sagen, wir müssen jetzt mal zitieren, Frau Schulze aus Naumburg hat uns geschrieben. Und er wird plötzlich repräsentativ. Das Fernsehen macht zum Beispiel diese Straßenumfragen. Sie müssten jederzeit, wenn man es überhaupt macht, es ist nicht repräsentativ, aber es wird durch die Vermarktung repräsentativ. Ich präsentiere den. Und das ist dann der andere davor und sagt, naja, vielleicht hat er doch recht. Wo ist die Repräsentation einer solchen Person? Journalisten können Sie natürlich sofort fragen, wo ist diese Verpflichtung bei Journalisten? Da kann er nur antworten, ich versuche, mein Vorurteil wegzurecherchieren. Das ist eine kardinaljournalistische Tugend, denn jeder hat Vorurteile. Aber das, was er muss und dann mit größtem möglichen Sachverstand wegzurecherchieren, das Vorurteil. Deshalb können wir heute diese Frage, wie sollten denn die politischen Magazine sein, also wenn sie zwei abschaffen, werden ja die anderen nicht automatisch besser, weil sie dann Ressourcen frei haben. Die einzelnen politischen Magazine kommen aus den Landesrundfunkanstalten. Und eine Landesrundfunkanstalt, völlig richtig, wäre doch bescheuert, wenn sie sagen würde, also wir geben unser politisches Magazin auf, denn es ist auch ein Ausweis nach draußen, ein Etikett. Das muss ich pflegen, so viel ich kann. Aber es ist ein Etikett. Und dieses Etikett muss ich erhalten und so gut machen, dass es auf einen Inhalt weist, der auch möglicherweise die Unsicherheit zum Thema macht. Und die Politik beweist es ja. Sie reagiert auf, da twittert irgendeiner was. Naja, dann sagt der Abgeordnete XYZ, da muss ich drauf antworten. Ja? Und wenn ich nicht drauf antworte, kriege ich im Netz gesagt, du bist das größte Arschloch, das uns jemals über den Weg gelaufen ist. Bei der nächsten Wahl bist du unten durch. Diese Situation, in der wir heute sind, darzustellen, den Leuten dafür ein Gefühl zu vermitteln und möglicherweise eine Erkenntnis, Schweiß des edlen Wert.
Der 79-jährige Ex-Chefredakteur Fernsehen des SFB und Kontraste-Moderator Jürgen Engert.
Radio 1.
Damit wieder herzlich willkommen im Podcast Bonustrack. Zuerst mit der Auflösung vom letzten Mal aus der Medienmagazinsendung vom 18.07.2015. Da stellte ich ja die Frage, wie das neueste Buch von Peter Schaar heißt. Es heißt Das digitale Wir, unser Weg in die transparente Gesellschaft. Somit sei das auch richtig gestellt, weil meine Abmoderation bei dieser Buchvorstellung durch Vera Linz leider fehlerhaft war. Verbunden haben wir das mit einem kleinen Gewinnspiel und das Buch erhält Marco Hagenberg in Bochum. Herzlichen Glückwunsch dafür. So, und jetzt 10 Jahre zurück in die Medienmagazin-Ausgabe vom 23. Juli 2005. Da war schon einmal Dieter K. Müller Gesprächspartner vom ACMA-Vorstand Radio. Und hören wir, was vor 10 Jahren das Problematische der damaligen Radioforschung war.
Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Praxis Dr. Funk. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. In dringenden Fällen stehen Ihnen für die Therapie Ihrer Werbephobie unsere Kollegen von Media Sales und Services unter 30 31 49 30 zur Verfügung. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Wenn man gelegentlich die witzigen Werbespots der ARD-Werbung im Radio 1-Programm hört, dann habe ich zumindest immer zwei Assoziationen. Entweder Radiowerbung ist so unattraktiv geworden, dass man dafür echt werben muss, oder das ist ein ganz besonderer Ausdruck von Selbstbewusstsein. Also sich neben anderen etablierten Marken zu stellen und zu zeigen, uns gibt es. Denn wer wirbt, zeigt ja auch, dass er Geld übrig hat, dass er etwas wert ist. Ich freue mich, dass ich meine Grübelei auflösen kann mit einem doppelt kompetenten Gesprächspartner. Zum einen ist er Vorstandsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse für das Radio zuständig. Und er ist Forschungsdirektor der ARD-Werbetochter ARD Sales and Services, Dieter K. Müller. Wunderschönen guten Abend hier im Radio 1 Medienmagazin.
Schönen guten Abend.
Sie vermarkten ja auch private Radios, deswegen können wir auch ein bisschen globaler denken. War die letzte Medienanalyse, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, gut für die Radiowerbung?
Die Medienanalyse war sehr gut für die Radiowerbung. Die Leistungsfähigkeit des Werbeträgers Radios wurde erneut bestätigt. Täglich hören etwa 53 Millionen Bundesbürger Radio. Das ist eine ganze Menge. Auch attraktiv für die Werbewirtschaft. Man hat eine zuverlässige Leistungsstärke. Radiowerbung hat im ersten Halbjahr 2005 etwa 20% mehr erlöst als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Was heißt, die Werbewirtschaft hat 20% mehr in Radio investiert als vorher. Insofern ist auch der von Ihnen angesprochene schöne Spot eher ein Ausdruck der Zuverlässigkeit hier, des Selbstbewusstseins hier und bestärkt eigentlich alle bei Radio aktiv zu sein.
Also Sie merken nicht das, was die Zeitungsverleger letzte Woche hier im Medienmagazin sagten, dass es eine gewisse Anzeigeflaute gibt im Printbereich. Man kann das also nicht übersetzen, dass also auch vielleicht im Radio weniger investiert wird, wenn Sie sagen 20%.
Nein, eine Anzeigenflaute gibt es nicht. Das mag auch damit zusammenhängen. Radio ist ein sehr junger Werbeträger. Radio hat sehr viele junge Hörer. Im Printmarkt, im Tageszeitungsmarkt sieht es bekanntlicherweise etwas anders aus. Wir wissen, dass die Leserschaft von Tageszeitungen eher etwas alt ist. Insofern hat Radio die Attraktivität doppelt. Man erreicht Personen mit Radiowerbung, wo auch immer sie sich aufhalten, unterwegs. Und man erreicht mit jüngeren Hörern Zielgruppen, die durch andere Medien, durch andere Werbeträger schwerer zu erreichen sind.
Sehen wir uns doch mal das Haifischbecken, die Region Berlin-Brandenburg an. Antenne Brandenburg erneut meistgehörtes Programm in der Region. Radio 1 hat erfreulicherweise auch zugelegt um 10%. Das Inforadio wird im RBB als nun das erfolgreichste Nachrichtenradio in Deutschland gehandelt. Es gibt leichte Einbrüche bei Fritz, aber ist dann doch immer noch das meistgehörte Radio bei den 14- bis 29-Jährigen in der Region. Kulturradio musste Hörer abgeben und verlor eine Reichweite von 1,4 auf 1%. Kann man mit diesen MA-Zahlen, das ist ja immer das Problem, wirklich solche Aussagen treffen, die für die Programmmacher interessant sind? Oder sind das nicht wirklich reine werberelevante Daten?
Nein, ja, man unterscheidet zwischen verschiedenen Kategorien. Hier häufig wird als werberelevant ja eine Maßzahl genannt, die heißt Hörer pro durchschnittliche Stunde 6 bis 18 Uhr. Das ist eigentlich ein künstlicher Durchschnittswert, der in etwa einer Werbeeinschaltung, der Leistung einer Werbeeinschaltung entsprechen sollte. In der Werbewirtschaft ist dies gang und gäbe. Viel wichtiger ja für die Bewertung der Programmmacher ist, wie viel Hörer habe ich denn an einem normalen durchschnittlichen Tag, an einem durchschnittlichen Werktag. Diese Zahlen sind aussagefähig und sie decken sich aber eigentlich auch mit den anderen Zahlen, nur wenn sie auf einem anderen Niveau, in einer anderen Dimension sind. Ja. Man kann damit sehr wohl zuverlässige Aussagen für die Programmplanung treffen. Allerdings muss man berücksichtigen, ja, die Daten sind in einem bestimmten Zeitraum erfasst worden und sie spiegeln eigentlich nur das Hörfunkverhalten in diesem Erhebungszeitraum wider. Also muss man sich genau angucken, wenn man glaubt, man hat Gewinne oder Verluste, gab es die Gründe in diesem Zeitraum, lagen die am eigenen Programm, im eigenen Sender oder war es wettbewerbsbedingt oder ja möglicherweise durch andere Einflüsse von außen bedingt.
Zum Beispiel Wetter.
Zum Beispiel Wetter.
Ein harter Winter könnte heißen, die Leute hören mehr Radio, weil sie dann die Häuser nicht verlassen. Ja. Aber was interpretieren Sie denn aus den jüngsten Zahlen? Ich habe nur die RBB-Zahlen genannt. RTL hat den stärksten Reichweitenzuwachs. Richtig, RTL 104,6 zum Beispiel. Radio Paradiso ist ziemlich nach oben gekommen. 100,6 ist relativ stabil geblieben, trotz der Querelen um diesen Sender. Wirkt sich wahrscheinlich jetzt in dieser MA noch nicht so aus. Was interpretieren Sie?
Also der Berliner Radiomarkt hat sowieso bestimmte Besonderheiten. Er hat sehr viele, ja viele annähernd leistungsstarke Programme, die in einem sehr starken Wettbewerb um die Hörer sind. Und vor allen Dingen ist es wichtig, eine gewisse Hörerbindung zu erreichen, mit welchen Maßnahmen auch immer. Denn viele Programme, viele Sender klingen in etwa ähnlich. Insofern ist es schwierig für den Hörer, sich zu entscheiden. Man muss mit zusätzlichen Incentives, Maßnahmen, Möglichkeiten versuchen, die Hörer zu binden. Deshalb ist das ein Wettbewerb ja um die Gunst der Hörer mit ja klassischen Mitteln des Marketings, was insbesondere in Berlin zu beobachten ist. Insofern sind Hörer Gewinne oder auch Verluste möglicherweise auch indirekt Ergebnis von Marketingmaßnahmen. Nicht im direkten Einfluss, sondern im indirekten durch die Bindung der Hörer oder durch das Gewinnen neuer Hörer, weil man vielleicht etwas gewinnen will.
Sehen Sie irgendwelche Auffälligkeiten im Berlin-Brandenburgischen Radiomarkt aufgrund der letzten MA-Zahlen? Gibt es irgendwelche Trends, Tendenzen, Umbrüche, Veränderungen, die Sie stutzig machen?
Es gibt einen allgemeinen Trend, der trifft nicht nur Berlin, sondern hier ist national zu erkennen. Das Zeitbudget für die Mediennutzung nimmt nicht unbedingt zu. Auch bei jüngeren Personen nimmt es nicht zu. Und es gibt immer mehr Medien, die zueinander im Wettbewerb stehen. Insofern ist die Radionutzung auch bei jüngeren Personen nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Aber sie wächst nicht mehr, sie geht eher leicht zurück. Aber auch die Fernsehnutzung bei Jüngeren geht zurück, weil einfach zu viele Medien miteinander konkurrieren. Dies wird die Herausforderung für alle Medien der Zukunft sein, auch junge Personen ans jeweilige Medium zu binden.
Aber auch die Herausforderung an die Medienanalyse, an die Arbeitsgemeinschaft, weil ein ganz anderes Radioverhalten sich so langsam unauffällig breit macht, das Podcasting, das zeitversetzte Radiohören mittels MP3s. Ist das schon in Ihrem Blickfeld bei der Medienanalyse?
Es ist nicht direkt im Blickfeld. Weder bei Radio noch bei Fernsehen wird im Moment die zeitversetzte Nutzung erfasst. Da die Daten auch für die Werbewirtschaft dienen, die Werbewirtschaft hat im Moment auch kein großes Interesse daran, zeitversetzte Nutzung einzusammeln. Gleichwohl, wenn dies hier zeitversetztes Hören, und damit ist da nicht gemeint, eine Musikkonserve zum anderen Zeitpunkt zu hören, sondern ein Programm ausschnittsweise später zu hören, wenn dies eine gewisse Relevanz bekäme, dann müsste man sich sehr wohl die Frage stellen, wie kann man das methodisch in den Griff kriegen, um auch diese Hörer einzusammeln.
Prognostiziert Dieter K. Müller. Er ist Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse und Forschungsdirektor bei der ARD-Werbetochter Sales and Services. Und das Thema Podcasting wird uns nächste Woche im Medienmagazin weiter beschäftigen. Ihnen erstmal vielen Dank, Herr Müller.
Dankeschön.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Sie nicht Ihre Ansonnen zu ehren.